Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Raik Wieland, Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Er wuchs in der DDR auf, lernte dort Elektriker, studierte nach dem Fall der Mauer Philosophie, war Zeitungs-, Funk- und Fernsehredakteur und lebt heute als Schriftsteller in Hamburg. Sein Name ist Raik Wieland und sein erster halb fiktiver, halb autobiografischer Roman trägt den wunderbar ironischen Titel »Ich schlage vor, dass wir uns küssen«. Raik Wieland, hallo. Ist das überhaupt ironisch gemeint oder war das einfach so?
Ja, hallo, guten Tag. Das ist natürlich ironisch gemeint, einen derartigen Vorschlag, wie er ja auf Versammlungen, Brigadeversammlungen oder Kollektivsitzungen vielleicht gemacht werden könnte, mit der Wendung »Ich schlage vor« und diesem doch sehr emotional romantischen Anschluss. Das gibt's, glaube ich, noch nicht. Vielleicht bürgert sich das jetzt ein bisschen ein, vielleicht wird das modern, diese Sentenz. Viele finden die sehr angenehm.
Ich glaube, sie führt nicht unmittelbar zum Erfolg.
Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, wenn man es so macht, wie ich es in meinem Buch beschrieben habe, hat man Chancen.
Ein weiterer Satz, der einem entgegenspringt, wenn man dieses Buch lesen will, und das sollte man, ist ein Motto eines argentinischen Schriftstellers, glaube ich, den ich nicht kannte bislang, Augusto Monterroso, und lautet, als er erwachte, war der Dinosaurier immer noch da. Dinosaurier gleich DDR?
Ja, alles Mögliche. Der kommt aus Ecuador oder Guatemala, glaube ich, Augusto Monterroso. In der DDR erschien schmales Reklambändchen. Er hat wenig geschrieben und dieser Satz gilt als der kürzeste Roman der Weltgeschichte. Gibt's viele Abhandlungen drüber. Und der Dinosaurier, das ist die DDR, das ist man selbst vielleicht. Das ist eine Vergangenheit, die fast verschwunden ist und wieder auftaucht. Also der Dinosaurier, der ist alles Mögliche.
So wie ein weiterer Satz in diesem Buch, der relativ am Ende auftaucht und den, was Klappentexte eben manchmal zu tun pflegen, nach vorne gezogen wurde in den Klappentext, heißt, diese Geschichte dieses Buches beruht auf einer wahren Begebenheit. Die DDR hat es wirklich gegeben. Das ist jetzt nicht besonders überraschend.
Normalerweise stehen ja da so Sätze wie, alle Ähnlichkeiten mit noch lebenden und handelnden Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Mir war das zu langweilig und ich wollte das etwas präziser und prägnanter ausdrücken. Und dachte, ja, es geht eigentlich um diese DDR und sie hat es wirklich gegeben. Das sind die Parallelen, das sind die Ähnlichkeiten, das sind auch die autobiografischen Momente. Da ist eigentlich alles drin in diesem Satz.
Ich glaube aber, dass in diesem Satz tatsächlich absichtlich oder unabsichtlich mehr steckt als nur der leichte Witz. Was für eine DDR hat es denn wirklich gegeben? Oder anders gefragt, welche DDR erinnern Sie im Gegensatz zu der DDR, der ich am Westen sozialisiert bin, erinnere?
Ja, man erinnert ja immer an eine andere DDR. Die DDR ist wirklich auch so ein Dinosaurier. Nicht nur verschiedene Leute, verschiedene Institutionen, Ost-West, sondern auch man selber im Laufe der Jahre erinnert ein anderes Land und eine andere Zeit in dem Land. Das ist sehr chamäleonartig und es ändert sich auch je nach Gesprächspartner. Also wenn man unter sich ist mit Freunden, dann ist die DDR natürlich das allerletzte und man winkt ab. Aber man verteidigt sie auch gern gegen Zumutungen und Erklärungen und Dämonisierungen und Idealisierungen. Also die DDR ist sehr wechselhaft, sie ist nicht zu fassen.
Ja, aber dennoch versuchen es die meisten Künstler aus der DDR schon. Und jetzt versuche ich mal so ein bisschen gewagte These, ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Also nehmen wir mal von Leander Hausmann, der Ende der 50er Jahre geboren ist, bis zu Ihnen, der Anfang der 60er Jahre geboren ist. In dieser kleinen Generationsspange gibt es einige Leute, Thomas Brussig zum Beispiel, die versuchen, das Ironische, das Satirische oder auch das Lustvolle an der DDR herauszukitzeln.
Die Jüngeren insgesamt, glaube ich, haben da einen etwas lockeren Zugang, auch noch die 10 Jahre nach mir geboren sind. Zum Beispiel Jochen Schmidt oder, wie heißt er hier, der Sohn von Christoph Hein, Jakob Hein. Sehr komische, hübsche, lustige Erzählungen über die DDR, die da geschrieben werden. Das hängt ein bisschen damit zusammen, glaube ich, dass in unserer Generation diese Hoffnungen und Illusionen die der DDR-Sozialismus zu versprechen schien, perdu waren, erledigt waren. Man glaubte nicht mehr so richtig dran. Das heißt, ich habe noch dran geglaubt eine ganze Zeit lang, aber die meisten nicht mehr wirklich. Und das erleichtert natürlich die Komik, den Humor, die Witze zu machen. Und man ist auch biografisch nicht so ganz verstrickt und verknäuelt. Man muss nicht so viel Trauerarbeit leisten, weil die Hälfte des Lebens verwirkt, vorbei, irgendwie sinnlos abgetan ist nach diesem Mauerfall oder so erscheint. Und deshalb ist man da leichtfüßiger unterwegs.
Dieses Buch, ich schlage vor, dass wir uns küssen, ist ja in erster Linie gar keine Abrechnung mit der DDR, sondern ist eine Liebesgeschichte mit leicht postpubertärem Touch. Die Geschichte einer Jugend, die nicht so genau weiß, wohin. Im Grunde ist das DDR-Spezifische ja eigentlich erst retrospektiv dazu gekommen.
Das stimmt. Das ist ein interessantes Phänomen, dass viele erst entdeckten nach dem Ende der DDR, dass sie eine DDR-Biografie hatten und dass sie auch besonders war. Die bekam plötzlich eine historische Patina. Und Ereignisse, die zu DDR-Zeiten sehr müde registriert worden sind, waren plötzlich Dinge, die man hatte, mit denen man punkten konnte. Und tatsächlich ist das retrospektiv aufgewertete Alltag in der DDR, den ich da in meinem Buch ein bisschen beschreibe, Ende der 80er Jahre in Ost-Berlin, das bekommt erst im Nachhinein Bedeutung. Fast nicht esoterisch, aber es irgendwie so, man sieht Zeichen. Es wundert einen nicht, diese Warterei, diese Szene, die nicht genau wusste, wohin. Die Klopächter, die ihr Geld verzockten. Das hat alles so eine leichte, dekadente Niedergangsromantik, die da in meinem Buch drin ist.
Da gibt es eine kuriose Besonderheit. Der Protagonist Ihres Buches, der jetzt nicht so weit von Ihnen selbst entfernt ist, hat irgendwann eine Stasi-Akte in der Hand, die ihn zum Inhalt hat. Und in dieser Stasi-Akte findet er einen Haufen Gedichte. Kurioserweise wird er angesprochen, an einem Symposium teilzunehmen für verfolgte Dichter in der DDR und weiß gar nicht, was er da soll. Der von Ihnen nicht besonders geschätzte Wolf Biermann hat einmal gesagt, die Stasi war mein Eckermann. Das heißt, buchhalterisch waren die gut drauf, die Jungs.
Die waren sehr gut drauf. Die waren vielleicht sogar zu gut drauf, weil die sind, glaube ich, an ihren eigenen Unterlagen dann erstickt oder haben sich da hoffnungslos verirrt drin. Das einzige Moment, wo es die Stasi wirklich gebraucht hätte, nämlich als es mit der DDR zu Ende ging, versagte sie völlig, lieferte ihre Berichte und machte ihre Erklärung, aber sie konnte nichts mehr ausrichten. Dieser Satz von Biermann ist eigentlich ganz hübsch mit dem Eckermann. Aber tut Eckermann, glaube ich, Unrecht ein bisschen. Ich schätze Eckermann sehr. Ich mag auch die Gespräche zwischen ihm und Goethe als ein Buch des voller Kostbarkeiten und komischer Szenen. Und er war kein Geheimdienstspitzel.
Das nicht, aber er war ein guter Archivar.
Das stimmt, ja.
Die Stasi hat nun ihre Jugendgedichte archiviert. Als sie die tatsächlich, jetzt der wahre Raik Wieland, als sie diese Stasi-Akte in den Händen hielten, ich glaube bei der Bewerbung zur Mitarbeit im MDR war das, haben Sie sich da gewundert, dass es diese Gedichte überhaupt noch gibt?
Bisschen gewundert schon. Ich habe damit gerechnet. Ich wusste, dass da was existiert. Ich wollte es nie genauer wissen und habe es dann gesehen. Ich war erst mal ein bisschen indigniert und peinlich berührt, weil das sind ja so frühe Jugendwerke, die man nicht ungern in den Händen anderer sieht, auch nicht in den Händen eines Geheimdienstes, der da seine Anmerkungen machen will. Und das war eine bizarre Wiederbegegnung mit einem früheren Ich auch und mit diesem Staat, der auf diese Weise einen wieder eingeholt hat und plötzlich wieder auf Ballhöhe war. 20 Jahre nichts gehört von ihm, fast. Und plötzlich ist er wieder da mit seinen Stempeln, mit seinen Begriffen, mit seinem Wertesystem. Alles wieder da und man muss sich wieder neu auseinandersetzen.
Und dann haben Sie um diese Gedichte herum diese Konferenz erfunden, die es natürlich nicht gegeben hat. Und hätte es sie gegeben, hätten Sie wahrscheinlich nicht teilgenommen. Aber die Gedichte geben Sie uns in Ihrem Buch, und zwar alle. Warum?
Was meinen Sie mit geben Sie uns? Die habe ich jetzt da aufbewahrt. Das sind ja nicht die Originalgedichte oder nur zum Teil. Ich musste einige sehr verschlechtern, andere dringend verbessern, um diesen 80er-Jahre-Sound hinzukriegen. Und eigentlich kann man den Roman so lesen als der Versuch, die Gedichte zu tarnen, also als der späte Versuch, Schülergedichte zu veröffentlichen und um das zu ermöglichen, einen Roman drumherum zu stricken, damit das Publikum es nicht bemerkt.
Das heißt, selbst der Anhang, wo ich dachte, das sind nun die wahren Gedichte, das ist auch schon angepasst an den heutigen Raik Wieland.
Nein, der Anhang ist komplett erfunden. Das war sehr viel Arbeit. Die Stadtsicherheit hat, zumindest was meine Akte angeht, aber auch wenn man die ganzen Veröffentlichungen liest, Anfang der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, über diese Schriftstellerbespitzelung, die hat sich nicht sehr viel Mühe gegeben. Die war nicht sehr fantasievoll. Das ist ein Einerlei der Formulierung und manchmal auch haarsträubende Wiederkehr der immer gleichen Phrasen. Und ich musste da tatsächlich sehr viel nacharbeiten. Und die Figur in meinem Roman, die Oberleutnant Schnatz heißt, die musste ich doch praktisch neu erfinden. Die hatte die Stasi mir nicht zur Verfügung gestellt.
Eigentlich schade. Jetzt dachte ich, man hätte etwas für den Stumpfsinn der Interpretationsfähigkeit der Stasi in der Hand. Dabei ist das nur Wielandsche Fantasie.
Ja, leider. Ich bedauere das sehr. Also der Glutkern dieser Interpretation, will ich mal sagen, oder die Anlage dazu ist durchaus vorhanden, aber sie wurde nicht ausgeführt. Es blieb immer stecken mit feindlich negativ oder drei Ausrufezeichen und Republikflucht willig oder so. Es waren immer nur so einzelne Wörter. Einmal sehr lustig und sehr deprimierend für mich fand ich eine Anmerkung in der Originalakte bei mir. Unter einem Friedensgedicht stand dann: Autor hat Abitur und in Geschichte 1, die Note 1, Ausrufezeichen, Fragezeichen.
Was soll das denn heißen?
Naja, er hat wohl kritisch hinterfragt meine Leistung oder meine Benotung, wie das sein kann. Jemand, der so gut in Fachgeschichte ist und dann so auf Abwege gerät.
Haben Sie mal die Stasi-Akte Ihres Geschichtslehrers eingesehen?
Ich habe mich da überhaupt nicht bemüht, da Stasi-Akten-Lektüre zu betreiben. Ich habe vorher ein bisschen in diesen Büchern geblättert, um diesen Sound dieser Sprache, darum ging es mir auch, lebendig zu machen, beziehungsweise den zu beherrschen. Der hat ja eine ganz eigene Sexiness ohne Verben. Diese Genitiv- und Dativ-Konstruktion sind ja haarsträubend, aber auch bewundernswert, wie lange die sich hinziehen können. Und das wollte ich einüben. Ansonsten hat mich das nicht so sehr fasziniert und interessiert, die Stasi-Aufarbeitungshysterie Anfang der 90er Jahre.
Haben Sie jemals mit einem Ex-Stasi-Offizier über Ihr Buch gesprochen?
Nee. Ich glaube, ich kenne gar keinen Ex-Stasi-Offizier. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass ich mit einem darüber gesprochen hätte. Es hat mich auch noch niemand angesprochen. Es gab überhaupt noch nicht diesen sozusagen bilateralen Austausch der beiden Seiten. Nee, gab es nicht.
Ihr Held im Buch wird Elektriker. Das ist nicht gerade sein Traumberuf. Sie haben auch irgendwann mal Elektriker gelernt. War das bei Ihnen ähnlich?
Ja, ich habe überlegt, ob ich das im Buch abändere, dass der Tischler wird oder Töpfer oder Biologie studiert. Das war mir dann aber irgendwie zu albern. Und ich bin dann beim Elektrikerwesen geblieben, das ich kenne. Das gehört zu den wenigen Sachen, die wirklich autobiografisch sind. Meine Elektrikerlehre war haarsträubend, unangenehm, langweilig. Ich wollte das nicht machen. Man musste in der DDR, wenn man studieren wollte und nicht gleich dran kam, eine Berufsausbildung machen. Eigentlich auch keine unvernünftige Idee. Nur für die Beteiligten selber, also für mich war es extrem unbefriedigend. Ich kann jetzt Steckdosen montieren und Lampen auswechseln und Kabel verlegen, aber ich wollte das nie können.
Etwas verdanken Sie dieser Lehre aber doch, und da hoffe ich, bin ich jetzt nicht wieder der Fiktion aufgesessen, nämlich ein Kapitel dieses Buches, was ich sehr beeindruckend finde. Und zwar wird da ein Wandbild analysiert. Ein Wandbild, was für uns im klassischen sozialistischen Realismus gemalt ist, mit all seinen Fehlern, mit all seinen komischen proportionalen Ungewichtigkeiten und seinen merkwürdigen leeren Blicken. Und in Ihrer Analyse legen Sie relativ schlüssig dar, dass dieses Bild in ungeheurem Maße DDR-kritisch war.
Ja, das ist ja ganz oft so, dass so Zeichen und Symbole im Nachhinein sich gegen ihre eigene Intention zu drehen scheinen. Und dieses Wandbild existiert wirklich. Es hängt heute noch im Werk für Fernsehelektronik, heute Samsung-Werk, glaube ich, in Oberschöneweide in Berlin. Und dieses Werk ist total leer. Ich bin da durchgegangen nochmal in Vorbereitung für mein Buch. Riesige Hallen, da waren vorher zehntausende Menschen unterwegs. Das war der Arbeiterbezirk Berlin. Jetzt ist es ein Mausoleum, ein Sarkophag. Und nur dieses eine Wandbild noch an der Wand in einem leeren Saal. Und da habe ich es auch zum ersten Mal gesehen. Vorher ist man daran vorbeigelaufen und dachte, ja, öde Leute, die da Frauen an der Werkbank oder vor der Schultafel oder Zeitung lesen, die da dargestellt sind. Das lud nicht ein, zum näher betrachtet werden. Und ich habe es dann aber noch zum ersten Mal richtig wahrgenommen in dieser aufgeladenen, fast mystisch aufgeladenen Umgebung und habe zum ersten Mal gesehen, was da eigentlich drauf zu sehen ist. diese deprimierten Blicke, diese Ausweglosigkeit, das aneinander vorbeisehen, diese starren Körperhaltungen, diese seltsame Anordnung von Schultafel und Lehrer und diese Lethargie in dem Bild und so weiter und so fort.
Diese Gruseligkeit dieser Bilder, die wird ja augenscheinlich auch für den Betrachter, der sich da nicht weiter mit auseinandersetzt. In dem Moment, wo man sich auseinandersetzt, hat man plötzlich eine ganz andere Offenbarung. Haben Sie das mal übertragen auf den Rest der DDR-Ästhetik?
Das ist eigentlich immer so, dass die, jetzt nicht nur was die DDR-Ästhetik angeht, sondern überhaupt die DDR-Gesellschaft, in dem Moment, wo man sie näher betrachtet, wird sie einfach interessanter. Und das Problem der DDR war auch, dass die Leute selbst in diesem Land sich nicht dafür interessiert haben. Sie haben sich nie darum gekümmert und hatten dann auch die vielleicht begrüßenswerten Seiten gar nicht so wahrgenommen. In diesem Bild sind ja auch, das ist ja nicht nur negativ, da sind ja Werktätige dargestellt. Einfache Frauen, die arbeiten in weißen Kitteln und Berufsschullehrer, glaube ich, die sind Gegenstand der Kunst gewesen und Gegenstand auch einer Kunstthematik, die den Arbeitern wiederum, den Echten, im Betrieb näher gebracht werden sollte. Das ist ja ein pädagogischer, kunstpädagogischer Ansatz, der gar nicht so verkehrt ist erstmal. Und selbst das hat man nicht zu schätzen gewusst, sondern ist da schnöde dran vorbeigelatscht und hat sich nicht weiter bekümmert. Und so ähnlich ist es vielleicht auch mit anderen DDR-Kunsterzeugnissen. Die werden jetzt viel interessanter. Man schaut zum ersten Mal richtig hin, weil der ganze Kontext, die Umgebung, dieser monströse Staat, der sie zur Legitimierung brauchte, weg ist. Sie stehen jetzt für sich und sind plötzlich interessanter geworden.
Die Freudlosigkeit allerdings hat sich erhalten. Ästhetisch war ja die DDR viel stärker aus einem Guss als Westdeutschland. Das kann man jetzt bewerten, wie man will. Alles in allem aber im höchsten Maße spießig. Würden Sie sagen, die DDR war das deutschere Deutschland?
Deutsch, das ist ein Wort, das schwierig ist. Es war einerseits vielleicht, was so die Sekundärtugenden, die sogenannten, angeht, etwas deutscher als das andere Deutschland, soweit ich das beurteilen kann. Ansonsten war es etwas abgeschnitten auch von der eigenen Geschichte. Die begann eigentlich im Zweiten Weltkrieg und mit der kommunistischen Partei davor. Meanderte so etwas merkwürdig Richtung Sowjetunion auch halb. Aber mit der deutschen Geschichte hat man sich nicht so wirklich. Es kam dann immer so Schübe, die Luther-Begeisterung und Friedrich II. Preußen wurde plötzlich entdeckt in den 80er Jahren erst. Also insofern war die DDR nicht so besonders deutsch. Bürokratie natürlich. Die war sehr deutsch, aber die ist ja auch in Frankreich sehr französisch und in anderen Staaten auch sehr beachtlich. Also die DDR war eher so mittelmäßig, auch mittelmäßig deutsch.
Reik Wieland, lassen Sie uns an dieser Stelle eine kleine Pause machen, eine erste Musik hören. Ein Stück, was mich beeindruckt hat, muss ich sagen. Wenn Leute unser Land verlassen, heißt es, ist von dem Oktoberclub Berlin und stammt meiner Ansicht nach aus dem Jahr 1988, also vor der Wende. Und auf der CD, die ich im Internet gefunden habe, war ein kleiner Aufkleber Bückware. Was ist Bückware?
Ich glaube, dieser Aufkleber ist jetzt im Nachhinein darauf geklebt worden, um da so ironisch augenzwinkern zu sagen, das ist irgendwie nicht leicht zu haben. In der DDR gab es dieses Wort Bückware für Dinge, die nur unterm Ladentisch zu haben waren. Mangelerzeugnisse, das konnten Bücher sein, aber auch Schallplatten oder Kleidungsstücke. Irgendwas fehlte immer und das hieß dann Bückware. Ich habe mich da nie gebückt, niemand musste sich bücken. Weiß gar nicht, weil die Verkäuferin sich vielleicht unter die Ladentheke bücken mussten, um sie hervorzuholen, aber auch das habe ich nicht gesehen. Komisches Wort.
Was verbinden Sie mit diesem Stück?
Ich habe es auch erst nach dem Ende der DDR gehört. Der Oktoberclub war verschrien, zumal in Berlin, als sehr partei- und linientreu, was er nicht immer war. Und dieses Lied von 1988 oder 89 besingt ja oder singt an eigentlich gegen die Auswanderung aus der DDR. Es tut dies auf eine sehr fast melodramatische, fast enttäuschte Weise, wie Eltern ihr missratenes Kind begutachten. Es hat auch was sehr Demagogisches, diese Anteilnahme und die Sorgen, wie diese Leute dann im Westen überhaupt zurechtkommen wollen. Wir haben uns so viele Mühe gegeben und jetzt gehen die weg, aber wir weinen ihnen keine Träne nach. Und es hat aber auch was Mutiges, das in dieser Zeit zu singen. Also erstmal überhaupt zuzugeben, dass da ein Problem ist, das war in der DDR nicht selbstverständlich, und dann zu sagen, ja gut, also wir machen trotzdem unseren Sozialismus weiter, wir brauchen die gar nicht.
Wenn Leute unser Land verlassen, der Oktoberclub Berlin.
Wenn Leute unser Land verlassen, stehen wir mitunter sprachlos still und können es oft gar nicht fassen, dass wer mit uns nicht leben will. Dann machen wir uns dessen Sorgen, wie der woanders leben wird, und denken, der kommt wieder morgen, und haben meistens uns geirrt. Wir fühlen uns verletzt, betrogen, wir reichten ihm doch oft die...
HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist der Schriftsteller Raik Wieland. Gastgeber ist Ulrich Sonnenschein. Raik Wieland, so ein bisschen Gänsehaut kriegt man schon bei diesem Stück, oder?
Ja, man weiß nicht genau, warum. Es hat irgendwie was Aufrichtiges und gleichzeitig auch, wie gesagt, etwas Verlogenes, sich da so Gedanken zu machen, wie die Leute zurechtkommen werden in dem anderen Land, die gerade das Land verlassen, weil sie die Nase voll haben. So eine Bekümmerung auch und ein Bekümmertsein, dass man diesen Sänger oder dieser Band oder dieser Gruppe da nicht abnehmen will, so richtig, dass auch niemand ihn abgenommen hat in der DDR. Aber es hat, wie gesagt, auch irgend so was trotzig Mutiges und man behauptet sich, man verabschiedet sie und bleibt einsam zurück. So fast Caspar David Friedrich-artig winkt man ihnen noch nach. Es sind keine guten Charaktere und moralisch ist das nicht vertretbar, sein Land im Stich zu lassen. Aber gut, sie gehen und wir machen weiter.
Hören Sie solche Musik noch? Hören Sie die Pudis noch? Hören Sie DDR-Rock?
Nee. Ich höre das eigentlich nicht mehr. Manchmal begegnet es einem und man hält inne. Aber ich bin jetzt nicht der Nachlauscher dieser Geschichten. Sie sind musikalisch jetzt auch nicht so versiert, dass man sie immer wieder, ja, über Jahre hören möchte. Das kann man auch mal vergessen.
Im letzten Herbst hat man ja auf beiden Seiten der ehemaligen Grenze den 20. Jahrestag des Mauerfalls gefeiert. Wo waren Sie am 9. November?
Da war ich in Portugal. Da war ich in Portugal an der Atlantikküste. Das Goethe-Institut in Lissabon hatte mich eingeladen zu einer Lesung. Ich fand das sehr erstaunlich und der war auch sehr fasziniert von meinem Buch. Portugal spielt eine größere Rolle in dem Buch. Und zwar hat der Held W. da immer die Vision oder fixe Idee, er will gar nicht studieren und er will eigentlich gar nichts machen. Philosophie, er braucht es nicht. Er will nur einfach am Strand sitzen, Gedichte lesen und Rotwein trinken. Und diese Vision taucht immer wieder auf in dem Buch. Und dieser Herr Bernauer vom Goethe-Institut in Lissabon wollte sie mir in Personalunion mit meinem Romanhelden 20 Jahre danach erfüllen und ging mit mir am 9. November an den Strand nördlich von Lissabon. Und wir standen dann da und gedachten dieser Erfüllung der Prophezeiung in meinem Roman.
Das war jetzt der 9. November 2009. Wo waren Sie am 9. November 1989?
Da gibt's eine kleine Passage in meinem Büchlein, wo der Held in einer schmierigen Nachtbar sitzt, die plötzlich sich schlagartig leert und er bleibt als einziger zurück. Das ist auch zum Teil autobiografisch. Ich war auch in dieser Nachtbar, die dann schloss, in der Schönhauser Allee. Und es war ein ganz merkwürdiges Feeling. Alle Leute strömten in eine Richtung, die Schönhauser Allee hinunter. Und dann ging's dann links zur Bornholmer, da ist der Grenzübergang. Und ich stand da vor dieser Bar und dachte, man fühlt sich unwohl, wenn alle in eine Richtung gehen, dann will man das nicht auch tun. Es gibt ja so Pubertätsreflexe, die dann auch später noch wach sind. Und bei mir war das der Fall. Also ich wollte mich da nicht einreihen, einfach nicht, weil ich nicht drüber wollte, sondern weil ich es nicht so wollte. Und das habe ich dann versucht, literarisch zu verarbeiten in der kleinen Geschichte mit dem Zigarreraucher an der Bar.
Das hat eine ungeheure Beiläufigkeit, dieser Mauerfall in Ihrem Buch. Ich habe das noch nirgends so beiläufig gefunden, außer vielleicht bei Sven Regner in Herr Lehmann. Da gibt's das auch, allerdings aus der Westperspektive. Glauben Sie, dass diese sogenannte große Wende ein bisschen mehr Beiläufigkeit verdient hätte?
Na, sie war ja beiläufig im Leben von vielen Leuten, die damals da waren. Also es war jetzt nicht das große Ereignis. Natürlich, die da standen und jubelten für und tränenreich, Champagner trinkend und Bananen greifend über die Grenze gingen, für die war es ein riesengroßer Moment. Aber die Mehrzahl ist ja in den Betten geblieben. Die ist ja gar nicht hingegangen. Die haben das ungläubig zur Kenntnis genommen und haben sich vielleicht gesagt, ja, wir drehen uns nochmal um, mal sehen, ob sie morgen immer noch auf ist, die Mauer. Also dieser ganze Prozess geschah ja im Alltag der Leute. Das war jetzt nicht, gab es ja keinen Startschuss und alle starten gebannt in Richtung Mauer. Selbst dieser Versprecher von Schabowski ist ja erstmal gar nicht richtig wahrgenommen worden. Und es hat sich so langsam aufgebaut. Historische Ereignisse werden ja erst im Nachhinein zu historischen Ereignissen. Und diese Maueröffnung, die sah auch nicht toll aus. Ich habe das dann gesehen, das war wie Berufsverkehr, also wie Rush Hour. Die drängten alle und kamen nicht richtig ran und dann nochmal von der Seite. Und da kamen so ein paar Lautsprecher durchsagen und das war ein riesiger Stau. Und also das war jetzt nicht so erhebend.
Dieses Gestammel von Günter Schabowski, Sie haben es gerade erwähnt, haben wahrscheinlich die meisten auch eher in der Retrospektive gesehen als original zu dem Zeitpunkt, wo es stattfand. Dennoch macht der Spiegel daraus den großen Irrtum der Maueröffnung. Glauben Sie, dass das ein Irrtum war?
Irrtum war es nicht, aber es war natürlich eine geschickte Pointierung, glaube ich, dann letzten Endes der westdeutschen Nachrichtenmedien. Ich glaube, die Tagesthemen, Friedrichs hat dann verkündet, die Mauer sei auf. Das war eine zutreffende insgesamt Beschreibung, aber gemeint war nicht, dass man sofort zur Mauer gehen könnte, um da durchzulaufen. Und diese Verknappung und dieses Schlagzeilenartige haben dann viele DDR-Bürger und auch viele im Westen, die sind ja auch zur Mauer gelaufen, tatsächlich so verstanden, wie sie es vielleicht verstehen sollten. Und dieser Druck, der sich dann aufgebaut hat, führte zur Maueröffnung. Es war, glaube ich, nicht so geplant, von der DDR schon gar nicht.
Reik Wieland, Sie haben Ihren Helden so gestaltet, dass er völlig problemlos über diese Grenze hinweg sieht, sich nach Portugal träumt, mit einer Frau aus dem Westen liiert ist, aber im Grunde nicht hadert mit seinem Schicksal in der DDR. Trifft das Ihre Geistesverfassung zu der Zeit?
Man hat gehadert und man hat aber auch irgendwann, man kann ja nicht nur hadern. Ich wollte gerne rumreisen und ich wollte gerne auch Leute besuchen. Ein Teil meiner Familie ist überall in der Welt verstreut. Die kamen immer von außen dann zu uns nach Berlin und wir waren immer abhängig. Die durften dann auch nur einen halben Tag oder einen Tag bleiben, bis sie wieder abfahren mussten. Und man fühlte sich so inkompetent und irgendwie abgeschnitten und doof. Und ich habe darunter schon sehr gelitten. Ich fand es auch ungehörig. Mir hat es nicht eingeleuchtet. Und ich habe auch gehadert, aber nicht die ganze Zeit. Irgendwann war klar, die DDR wird es nicht mehr allzu lange geben. Und man musste sich biografisch da ein bisschen orientieren, wie lange wird es noch dauern. Deshalb war das dann auch nicht mehr so wichtig. Es begann eine Warterei. Und das ist ja auch Thema des Buches, warten, dass etwas passiert, warten, dass sich was ändert, warten, dass die Politik sich ändert. Es musste ja auch immer erst einer sterben, bevor wieder eine neue Politik gemacht wurde. Und diese Warterei, diese schon fast theologische Warterei auf das jüngste Gericht des DDR-Sozialismus, das hat lange gedauert.
Sie waren Mitte 20 damals. Hatten Sie das Bedürfnis gespürt, einen Ausreiseantrag zu stellen? Oder war das völlig jenseits von Ihrer Vorstellung?
Das war nicht jenseits. Man hat es überlegt, haben immer mehr Leute gemacht. Am Anfang war das ein ganz großes Ding, eine große Nummer, einen Ausreiseantrag zu stellen. Man verlor sofort Arbeit. Die Familie bekam massiv Beeinträchtigungen zu spüren. Und es war nicht klar, ob man ausreisen wird können, ob es ein Jahr dauert oder 5 Jahre oder vielleicht gar nicht. Es musste man überlegen, ob man diesen Schritt macht. Später war das relativ klar. Ausreiseantrag, bisschen warten, bisschen Ärger, Ausreise. Damit war das auch irgendwie doof. Also wenn man dann so einfach das machen kann, so blöd wollte man das Land auch nicht verlassen. Das hatte dann seinen Charme verloren. Es machten auch immer mehr Leute, diesen Ausreiseantrag stellen und einen Antrag stellen, damit man ausreisen darf und auf Genehmigung warten. Das fand ich nicht gut. Und wie gesagt, ich hatte immer im Hinterkopf, es dauert nicht lange. Und ich habe sogar einen Freund zur Prager Botschaft noch begleitet und auf ihn eingeredet. Er muss da jetzt nicht reingehen. 1, 2 Wochen, 3 Wochen, dann ist die Mauer eh offen. Und er hat es getan und ich bin zurückgefahren.
Ich will jetzt nicht auf die Kohorten von DDR-Filmen eingehen, Filmen über die DDR, die jetzt nach der Wende in den letzten 20 Jahren entstanden sind und im letzten Jahr wahrscheinlich alle im Fernsehen zu sehen waren, aber auf einen schon, weil ich glaube, dass der eine besondere Rolle spielt und auch letztendlich eine Art Initiation für Ihren Roman war, und das ist Das Leben der Anderen. Halten Sie diesen Film für schlau, für real oder für Unsinn?
Dieser Film hat mich geärgert, das stimmt. Obwohl er nicht falsch ist. Dieses Szenario, dass da ein Stasi-Offizier umgedreht wird, weil er Mitleid, Mitgefühl mit seinem bespitzelten Opfer hat und auch realisiert, dass er auf der falschen Seite der Geschichte sich befindet. Diese Klamotte mag es ja vielleicht wirklich gegeben haben, aber diese ganze Zeichnung des DDR-Alltags fand ich auch wieder so düster und unzutreffend. Und ich fand diesen Film unangenehm, weil auch diese Charakterisierung dieses Stasi-Spitzels mir weit weg zu sein schien von der Wirklichkeit. Da standen keine Leute hinterm Dachboden, die heimlich Brecht-Gedichte lasen. Das waren eher mittlere Existenzen, die teilweise aus Karrieregründen, teilweise weil sie selber unter Druck gesetzt worden sind, teilweise weil sie, weiß ich wie, rekrutiert worden sind, auch wie so ein Hausmeisterartig so einen Job machten. Und mein Stasi-Spitzel für meine Akte, das war ein ausgesprochener Filou. Das war ein Krimineller, der mich in so einer Art Gegengeschäft mitbespitzelt hat. Und ich fand diese Beschreibung oder diese Art auf diese DDR-Geheimdienst-Verknäulungen und Verquickungen zu blicken, wie ich sie in meinem Buch vorschlage, finde ich realistischer, obwohl es eigentlich eine absurdere Geschichte erstmal ist.
Raik Wieland, lassen Sie uns eine zweite Pause machen für eine Musik. Ich kann mir jetzt denken, warum Sie die ausgewählt haben. Liane, cool ist das Wort, heißt das Stück. Liane heißt die Heldin in Ihrem Buch, natürlich. Allerdings kommt diese Musik aus Duisburg, also eher aus der Ecke von Florian Henkel von Donnerswag und nicht aus der DDR und ist von einer Band namens Flower Pornos. Tom Lee war der Frontmann. Wie kamen Sie zu diesem Stück?
Ich fand die ganz gut. Die Mitte der 90er Jahre sind die, glaube ich, haben die, glaube ich, da gesungen und sind aufgetreten, die Flower Pornos. Und ich fand, der Tom Lee hat eine einzigartige Art, sentimental zu werden, ohne dass es peinlich wird. Er singt immer von sehr gefühlsseligen fast schon Momenten in seinem Leben und in seiner Jugend, ohne dass man denkt, das ist irgendwie so schlagerartig, kitschig deutsch. Und deshalb mochte ich die sehr, diese Band. Und dieses Lied habe ich jetzt ausgesucht, weil ich es tatsächlich auch, es war die Inspiration für den Namen. Ich habe lange überlegt, wie heißt denn so ein Mädchen? Das sollte kein richtiger Westname sein, aber auch kein Ostname. Der sollte so ein bisschen klingen wie 80er Jahre, aber auch was Zeitloses haben. Er sollte mit L beginnen, wegen Lotte und Werther. Und das waren alles so Überlegungen, bis plötzlich klar war, Liane ist der richtige Name.
Und das richtige Stück.
Waren wir alle verliebt in dich, auch ich. Und jeder hätte schwört können, da war mehr zwischen ihm und dir. Jeder hatte irgendeinen Schal, der nach dir roch. Drei wollten es nicht und dann verfielen sie dir doch. Es war cool, mit dir rumzuknutschen. Cool, dich zu treffen draußen.
Liane, cool ist das Wort. HR2 Kultur, weiterhin Gast im Doppelkopf ist Raik Wieland. Die Flower-Pornos, die wir gerade hörten übrigens, haben mit Pornografie wenig zu tun. Sie schreiben sie nämlich mit OE am Ende, was immer das zu bedeuten hat. Raik Wieland, Sie haben gesagt, Liane sollte einen nicht typisch West-, nicht typisch Ostnamen haben, sondern was dazwischen. Raik, ist das ein typischer Ostname?
Ich glaube, der ist nicht typisch, aber den gibt es, glaube ich, nur in der DDR. Er soll aus Island stammen. Meine Eltern hatten da wahrscheinlich Mitte der 60er Jahre da so einen Schub, so einen Modernisierungsnamensschub oder einen Originalitätsschub. Es gibt so ein paar Raiks in der DDR, die schreiben sich aber alle auch anders. Also innerhalb der Raik-Szene gibt es dann auch nochmal Differenzierungen.
Das kommt dann von Reykjavik.
Und das kommt vielleicht von Reykjavik, das sich auch wieder anders schreibt. Reykjavik heißt Rauchbucht. Ich rauche auch ganz gern Zigarren. Insofern ist Nomen Omen. Also man kann sehr viel in diesen Namen hineinlegen. Ich weiß nicht, ob meine Eltern das getan haben. Ich wollte lieber Rolf, Robert oder Peter heißen. Man muss immer Erklärungen abgeben zu seinem Namen. Reik, wo kommt dieser Name her? Ach, ist ja interessant und habe ich noch nie gehört. Ach so, schön, aha. Das ist nicht so sprießlich.
Ach, aber macht Spaß. Ich mache das jetzt noch ein bisschen weiter. Wieland ist ja nun noch größer. Und wenn man mit dem Autor Christoph Martin Wieland konkurrieren muss, fängt man, glaube ich, gar nicht erst an zu schreiben.
Na, der ist ja schon eine Weile weg vom Fenster. Insofern kann man wieder zum Stift greifen. Verwandt sind wir, glaube ich, nicht miteinander. Wieland gibt es ja einige da aus dem Schwäbischen. Kommen die wohl ursprünglich alle her. Ich schätze den sehr. Ich mag auch dieses Parlando, dieses gelehrte Parlando seiner Texte. Und hatte jetzt aber noch nie das Gefühl, erdrückt zu werden von seinem Werk oder seinem Namen. Der ist auch nicht mehr so präsent, wie er noch vor 200 Jahren war. Christoph Martin Wieland wird kaum gelesen, kaum gekannt. Es ist was für Klassik-Spezialisten und Fans, scheint's. Diese Welt der deutschen Romane, die sich die mit Hilfe griechischer und römischer Mythologien Auskunft geben über die Gegenwart, die scheint weit weg zu sein.
Das stimmt. Arno Schmidt hat sich mal sehr bemüht, ihn wiederzubeleben. Es ist ihm nur zum Teil gelungen, also innerhalb seiner Szene zumindest. Sie kamen dann sozusagen in dieses wiedervereinigte Deutschland und haben sich entschlossen, Philosophie zu studieren.
Nee, das habe ich schon begonnen zu DDR-Zeiten. 88 begann mein Studium an der Humboldt-Universität. Und das wollte ich eigentlich immer schon, Philosophie studieren. Es war von vornherein klar, Philosophie wäre mein Fach. Man kann da die abgelegensten Spinnereien vollziehen und Geld verdienen, dachte ich. Man macht das, was man machen sollte als Mensch, nachdenken über das Leben. Und das wollte ich immer tun.
Und Sie sind dann als ausgebildeter Philosoph konkret bei Titanic und bei den öden Orten gelandet. Jetzt nicht alles auf einmal. Konkret fangen wir mal damit an, die sich ja als einzige linke Publikumszeitschrift bezeichnet. War das politisch Ihre Richtung? Das war ja im Grunde sehr DDR-nah.
Die waren DDR-nah und gleichzeitig aber auch DDR-kritisch total. Sie waren auf jeden Fall links, obwohl sich das dann auch auflöste und ausdifferenzierte in zahlreiche Szenen und Subszenen. Und was mich an Konkret am meisten fasziniert hat und heute noch fasziniert, ist die unglaubliche sprachliche Versiertheit und Polemik der Texte, die da erscheinen. Als ich im Westen ankam, las ich natürlich erstmal alle Zeitungen kreuz und quer, um mich zu orientieren, aber auch, weil ich so toll fand, verschiedene Orte zu haben, wo Dinge diskutiert werden und anders dargestellt werden können. In der DDR gab es ja nur sehr homöopathische Unterschiede zwischen einzelnen Leitartikel-Textsorten. Und das war auch eine Art Befreiung, beziehungsweise eine angenehme zur Kenntnisnahme. Man kann ja eigentlich diskutieren, man kann verschiedene Perspektiven einnehmen, man kann persönlich werden, wenn es nicht sachlich geht, man kann schimpfen. Und bei Konkret war das alles am besten vorgebildet, am literarischsten. Da war, glaube ich, das Ziel auch die Attacke, nicht so sehr der Fortschritt in der Sache. Und das hat mir sehr eingeleuchtet als junger Autor. Das wollte ich auch machen, da wollte ich dabei sein. Und die linke Orientierung, die war mir sehr sympathisch. Die ist mir immer noch sympathisch. Da hatte ich keine Probleme damit. Ich fand nur diese Fraktionierungen, die ja konkret seit Anfang an begleiten, etwas unübersichtlich und auch unergiebig, zumal die sich dann im Laufe aller 5 Jahre auch wieder änderten und ins Gegenteil umschlugen. Das hat nicht so mein großes Interesse geweckt.
Sind Sie dann zur Titanic oder war das ein größerer Schritt?
Die Szenen sind ja relativ verwoben und verknäuelt. Wir haben dann teilweise zusammen Dinge getan und uns ausgetauscht. Viele Autoren schreiben hier und da. Ich war ja nie in der Redaktion der Titanic. Was wir zusammen gemacht haben, war der Theodor W. Adorno-Ähnlichkeitswettbewerb. Mitte der 90er Jahre begann es. Christian Y. Schmidt, Gerd Henschel und ich haben diese Idee erkoren. Er fand, glaube ich, auch hier in Frankfurt zum ersten Mal statt. Das war eigentlich so ein Gemeinschaftsprojekt, eine hanebüchene Gruppenlesung von Autoren, die dann den Theodor W. Adorno-Ähnlichkeitswettbewerbspreisträger auserkoren haben. Und so kam man sich dann halt näher und dann schrieb ich öfter was für die Titanic.
Dann haben Sie mit dem Kollegen Jürgen Roth aus Frankfurt öde Orte aufgesucht. Da waren Sie ja prädestiniert in dem Land, das öde Orte sozusagen kultiviert hat. In dem Best-of-Band ist immerhin erhalten geblieben Berlin, Rügen und Sachsenhausen. Gibt es da eine Linie?
Ich hoffe nicht. Jedenfalls würde ich sie nicht so gerne zeichnen. Die Berlin, Rügen, Sachsenhausen, das ist ja erst nach oben und dann wieder nach ganz unten oder zurück nach Berlin. Dieses Öde-Orte-Projekt kam uns da mal im Zuge dieses beginnenden Wiedervereinigungspatriotismus, blühende Landschaften und alles wird schöner und toller. Und wir stehen jetzt zu unserem Land und zu uns. Und wir wollten da mal eine polemische Topografie der wirklichen Verhältnisse in den Orten und Städten dieses Landes zeichnen und haben ja nicht alle Texte selbst geschrieben, sondern Autoren gebeten, die da wohnten um mal Auskunft zu geben, wie es wirklich in Regensburg zugeht und in Mainz und in Stuttgart und auch in kleineren Städten und Dörfern. Und das waren alles Polemiken, das waren alles Städtebeschimpfungen. Es gab einen riesigen Eklat und Skandale, Bild-Zeitungstitel, München beleidigt oder Autor schimpft über Stuttgart. Ich weiß gar nicht, wie die Schlagzeilen alle hießen jetzt noch. Und einige Zeit später, glaube so um 2000 herum, sahen wir mal, dass das Schulfach geworden war plötzlich. Im Gymnasium kann man im Deutschkurs, glaube Nordrhein-Westfalen, kann man Kurse belegen, beschimpfen Sie Ihre Stadt, beschimpfen Sie Ihre Heimatstadt mit Auszügen aus Öde Orte. Und dann war das so als Literaturtechnik angekommen.
Es gibt ja leider nur dieses eine Buch. Ich schlage vor, dass wir uns küssen. Aber es gibt im Grunde noch ein Buch, das ist ein bisschen schwerer zu finden als das. Da geht man einfach in den Buchhandel und dann hat man es binnen weniger Stunden. Dieses andere Buch gibt es nur im Internet und heißt Geschangheit in Shanghai. Und unter dieser Zeile Geschangheit in Shanghai findet man es dann letztendlich auch. Und das ist ein Reisetagebuch, was in Shanghai anfängt und irgendwann in Köln letzte Tage endet. Da schreiben Sie tagtäglich so kleine Beobachtungen, sehr witzig, nicht unaufwendig, wie ich fand, und kriegen im Grunde kein Geld dafür.
Das ist ein bisschen so ein Selbstbeschäftigungsprojekt. Ich wollte ja auch nie Blogger werden. Meine Familie ist nach Shanghai gegangen für 2 bis 3 Jahre. Das steht noch nicht fest. Und ich bin da als Escort-Service und Begleitschutz mitgefahren in diese Wahnsinnsstadt, 20 Millionen. Und ich dachte, ich reise ja nicht gerne. Ich wollte da auch nie weg. Ich muss damit was machen. Nun wollte ich auch kein China-Reisetagebuch und wie China wirklich ist, Gebrauchsanweisung für China und was es alles gibt machen, sondern eher diese Reiseunlust thematisieren und mein Unverständnis und mein auch nicht verstehen wollen, Kommunikationsverweigerung, also Reisen wider Willen. Es heißt ja auch nicht Reisetagebuch, sondern Reiseklagebuch. Das ist ein selbstverliebtes Ding. Ich hoffe, dass es nicht zu aufwendig wird. Und ich habe es jetzt einfach weitergeführt eine Weile, damit man auch im Flow bleibt. Eigentlich soll ich nämlich die Fortsetzung schreiben für mein Büchlein. Ich weigere mich noch ein bisschen, mich mit dem Gedanken anzufreunden. Aber damit ich sozusagen im Trainingszustand bleibe, schreibe ich dann dieses Reiseklagebuch.
Also wenn man das so liest, dann merkt man sehr schnell, dass aus diesem Reiseklagebuch eben doch ein Reisetagebuch wird und dass die überwältigende Wirklichkeit die Leiden am Reisen sehr schnell vertreibt. Und da stößt man dann zum Beispiel auf einen abschließbaren Schirmständer. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Da ist eine Reihe von Schlössern, in die man seinen Schirm reinstellen kann und dann abschließen. Und dann ist der Schirm dort sicher, bis es wieder anfängt zu regnen. Solche Dinge sind wunderbare Entdeckungen. Und da kann man eigentlich das Reisen gar nicht mehr beklagen. Und sie tun es dann auch nicht mehr.
Ja, das ist natürlich die geheime, stillschweigende Verabredung, die Sie jetzt praktisch entdeckt und entschlüsselt haben, dass dieses Reisen bei allem Unbehagen und bei aller Abwehr dann doch, dass man es dann doch annimmt, wie wir Psychologen sagen, man akzeptiert es, man schickt sich da rein, man ist Reisender und man macht wirklich auch Entdeckungen. Also ein großer Teil des Reisetagebuchs ist ja auch die Beobachtung Deutschlands aus der Ferne, weil man ja weiter weggerückt ist und alles plötzlich auf andere Weise wichtig oder unwichtig wird. Und ich fand es sehr komisch, in so einer Kunst-Tee-Eisdiele in Shanghai plötzlich Guido Westerwelle in einem Bildschirm auftauchen zu sehen, der über beide Backen strahlte, weil er die Wahl mitgewonnen hatte. Und es war ein völlig surrealer, entrückter Kontext unter all diesen Chinesen, der sich Freunde, wie ein Schuljunge Freunde, Guido Westerwelle, der jetzt Außenminister sein darf. Das sind so Momente, die ich da aufschreiben wollte, die ich notieren wollte, weil das sieht man ja in Deutschland nicht.
Beenden wir unser Gespräch, Raik Wieland, mit einem letzten Musikstück, und zwar von Ernst Busch. Das ist mir ganz fremd. Wie kamen Sie dazu?
Ernst Busch, das ist, glaube ich, Spaniens Himmel, breitet seine Sterne. Das war ein unglaublich populäres Lied und auch ein gehasstes Lied in der DDR. Es ist ja eigentlich aus dem Spanienkrieg, der Brigade Edgar André, das Lied gewesen. Und es wurde in der DDR zu allen möglichen Gelegenheiten gesungen. Pioniere sangen es schon in der Schule. Soldaten marschierten zum Essen mit der Essenstasche unterm Arm über den Kasernenhof und mussten dieses Lied singen, Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unseren Schützengräben aus. Und ich dachte immer, wo ist er, Spaniens Himmel? Er breitet seine Sterne nicht aus. Schaut hoch, da sind die Wolken aus Brandenburg oder aus Leipzig oder Bad Düben oder Berlin. Und diese Dekontextualisierung des Inhalts, der Idee, auch des Pathos dieses Liedes, das irgendwie angekommen war in dieser doch sehr wurschtigen DDR-Wirklichkeit, das hat mich immer fasziniert. Und das ist auch ein sehr trauriges Scheitern dieses Musikstückes. Es ist eine unglaublich entwürdigende Karriere, die es genommen hat. Es wurde zum ein Gassenhauer wider Willen, ein Dauerschlager. Niemand hat es gemocht.
Bevor wir da reinhören, möchte ich mich kurz verabschieden. Vielen Dank, Raik Wieland, für dieses Gespräch. Am Mikrofon war Ulrich Sonnenschein und jetzt kommt Ernst Busch, nicht mit Mackie Messer, sondern mit Spaniens Himmel.
Spaniens Himmel breitet seine Sterne über unsere Schützengräben aus. Und der Morgen grüßt schon aus der Ferne, bald geht es zum neuen Kampf hinaus. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und siegen für dich. Freiheit! Dem Faschisten werden wir nicht weichen. Schickt er auch die Kugeln hageldicht. Mit uns stehen Kameraden ohne Gleichen. Und ein Rückwärts gibt es für uns nicht.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.